ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Autos fahren vierspurig an mir vorbei, als ich aus der Häuserschlucht komme und auf eine Brücke zugehe. Die Ryogoku-Brücke, mitten in Tokio. Kurz bevor das massive Brückengeländer beginnt, muss ich noch unter einer hochgelegten Schnellstraße durch. Und dann kann ich endlich über den Tsumida-Fluss laufen, sehe das Wasser und das gegenüberliegende Ufer und bin etwas enttäuscht. Ein einsames weißes Motorboot auf dem Fluss, graue, nichtssagende Hochhäuser an beiden Ufern. Eine ältere Radlerin mit Regenjacke überholt mich. Ziemlich düsterer Tag heute in Tokio. Wie das hier wohl vor 300 Jahren ausgesehen hat, als Tokio noch Edo hieß und der Shogun von hier aus das ganze Land regiert hat. Anfang des 18. Jahrhunderts war Edo die größte Stadt der Welt. Und genau diese Brücke hier, die Ryogoku-Brücke, die lag mittendrin in der wimmelnden Metropole. Ich will rausfinden, wie das hier gewesen ist in der Edo-Zeit, als noch Samurai, also Krieger, über diese Brücke gelaufen sind. Wie hat sich das damals angefühlt, in der größten Stadt der Welt zu leben?
Wir haben Farbholzschnitte aus dieser Zeit, die Szenen aus dem Alltagsleben zeigen.
Das ist die Japanologin Evelyn Schulz, die ich als erstes nach dem Edo-Lebensgefühl gefragt habe. Sie ist Professorin in München und kennt eine Menge Quellen aus der Zeit, die mir weiterhelfen könnten.
Wir haben natürlich eine unglaubliche Fülle an Texten, literarischen Texten, Dokumente, Gedichte, Theaterstücke, die uns sehr viel davon vermitteln, wie das Leben im 18. Jahrhundert in Edo war.
Da sind zum Beispiel die berühmten Holzschnitte von Utagawa Hiroshige. Die Reihe heißt 100 Ansichten von Edo, obwohl es eigentlich nicht 100, sondern 119 Holzschnitte sind. Aber egal, einer davon zeigt jedenfalls die Ryogoku-Brücke über den Tsumida-Fluss. Kaum wiederzuerkennen, muss ich sagen. Damals war die Brücke aus Holz und schön geschwungen wie ein Hügel. Sie stand auf vielen hohen Holzpfeilern im Wasser. Auf dem Bild wimmelt es von kleinen Ruderbooten auf dem Fluss. Sogar ein paar Segelboote sind zu sehen. Die Brücke ist voller Menschen, einige mit Sonnenschirm. Und an den Ufern stehen noch Bäume und kleine Geschäfte aus Holz sind dicht aneinandergereiht. Hier kaufen bunt angezogene Menschen ein. Was waren das wohl für Menschen?
Wenn wir darüber sprechen, müssen wir uns erstmal klar werden, die Edo-Zeit, das war eine Feudalgesellschaft. Und je nach Stand hat man anders gelebt. Und diejenigen, die in der Stamatche, in der Unterstadt gelebt haben, die gehörten also dem Stand der Handwerker und Kaufleute an.
Und die Ryogoku-Brücke, die lag mittendrin in dieser Unterstadt, der Stamatche. Handwerker und Kaufleute sind hier also rübergelaufen. Wie die gelebt und gearbeitet haben, kann man gut im Edo-Tokyo-Museum sehen, gar nicht weit von hier. Dort sind Häuser und Geschäfte der Edo-Zeit in Originalgröße nachgebaut und man darf manche Geräte sogar selbst ausprobieren. Die langen Holzstangen zum Beispiel, die Händler über der Schulter getragen haben und an denen die Waren aufgehängt waren. Da baumelten dann schwere Holzbottiche mit Miso drin oder mit Fisch. Ein ziemliches Balancekunststück.
Sie hatten schon auch Schiebewägen, aber die haben sie nicht gern genutzt, weil die Räder im weichen Boden tiefe Rillen hinterlassen haben. Das war anders als in Europa.
Das ist Mark Hudson. Er ist Historiker am Max-Planck-Institut für Geoanthropologie und hat ein Buch über das Alltagsleben in der Edo-Zeit geschrieben. Er erklärt, dass die Straßen in Edo oft nass und schlammig waren.
Und statt Kutschen hatten sie diese Sänften, wie kleine Kästen, in denen die feinen Leute der Oberschicht herumgetragen wurden.
Wer da durch die Straßen oder über die Brücken getragen wurde, das konnten die Menschen aus der Unterstadt allerdings nicht sehen. Die Fenster dieser Sänften waren zugehängt. Mark Hudson interessiert sich besonders dafür, welche Einflüsse aus dem Ausland in Japan angekommen sind. Das ist deshalb so spannend, weil Japan während der Edo-Zeit weitgehend isoliert war. Der Shogun wollte nämlich sichergehen, dass in Japan Einigkeit herrschte. Ausländer mit ihren eigenen Interessen, Missionare oder Kriegstreiber, die störten da nur. Der Shogun hatte nach einer langen Zeit des Bürgerkriegs die Macht über das ganze Land errungen und wollte diese Macht nun auch erhalten. Der Kaiser in Kyoto war währenddessen nur noch ein kulturelles Oberhaupt.
Katholiken wurden also aus Japan verbannt und nur die Niederländer und Engländer durften noch mit Japan handeln. Aber jegliche missionarische Tätigkeit war verboten. Die Engländer haben sich bald zurückgezogen, weil ihnen der Handel zu wenig einbrachte. Es blieben also nur die Niederländer als europäische Handelspartner.
Hier auf der Brücke ist man damals also nur selten Europäern begegnet. Wenn überhaupt, dann waren es vermutlich Niederländer. Oder wie die Leute in Edo sagten, Orandajin. Die Stamachi der Händler und Handwerker lag auf beiden Seiten des Sumida-Flusses. Und sie war noch von anderen Flüssen und vielen kleinen Kanälen durchzogen.
Edo war eine Stadt der Wasserwege. Wenn man heute nach Tokio kommt, fällt einem das nicht mehr auf, weil viele Kanäle im Laufe des 20. Jahrhunderts zugeschüttet wurden. Im 18. Jahrhundert kann man sagen, dass viele Teile von Edo noch so eine Art pastorale Landschaft waren, die von Wasserwegen durchzogen waren. Das heißt, Mobilität war vor allem mit dem Boot unterwegs sein.
Das Schriftzeichen E von Edo bedeutet Fluss oder Mündung. Das Zeichen Do bedeutet Tor. Edo heißt also Flusstor. Der Ort am Meer war lange Zeit ein einfaches Fischerdorf gewesen, bis der erste Shogun der Tokugawa-Familie diesen Platz 1603 für seine neue Hauptstadt ausgesucht hatte. Fast 500 Kilometer entfernt vom Kaiser in Kyoto und strategisch günstig gelegen in einer großen Ebene, direkt an einer Flussmündung. Ein idealer Ort für eine schnell wachsende Stadt, denn der größte Teil des Landes ist gebirgig. Aber auch ideal gelegen für den Handel.
Handel wurde über die Schifffahrt abgewickelt, mit kleinen Schiffen. Und viele Handelshäuser hatten natürlich ihre eigenen Boote zur Verfügung.
Rund um die Ryogoku-Brücke sind deshalb jeden Tag viele Händler mit ihren Booten gefahren und über die Brücke gelaufen. Ihre Geschäfte waren Holzhäuschen rechts und links des Flusses. Und hier wohnten sie auch.
Das waren meistens Häuser, die relativ schmal waren und lang, so ins Grundstück hinten reinging. Vorne wurde gearbeitet, hinten wurde gewohnt. Es war alles sehr eng und kleinräumig. Man hat von den Nachbarn sehr viel mitbekommen.
Aber es war auch beeindruckend praktisch. Mit den genormten Größen der Tatami, der Reisstrohmatten, konnten die Menschen ihren kleinen Wohnraum auf verschiedene Weise nutzen, je nachdem, was sie gerade brauchten.
Man konnte die Wände verschieben, die Tatami waren normiert. Es war alles sehr einfach eingerichtet, mobiles Mobiliar und auch der Schlafraum. Man hat einen großen Schrank aufgemacht, da kamen die Futon rein und wurden wieder rausgelegt. Es war sehr, sehr hellhörig, war ja sehr, sehr dicht bebaut.
Und trotzdem wird die Edo-Zeit oft als eine Zeit der Ruhe beschrieben. Und das liegt nicht nur daran, dass während dieser Zeit gut 250 Jahre lang Frieden im Land herrschte. Der japanische Intellektuelle Nagai Kafu hat das Ende der Edo-Zeit im 19. Jahrhundert und die schnelle Modernisierung danach miterlebt. Durch seine teils nostalgischen Texte bekommt man einen guten Eindruck vom Leben in dieser großen Stadt. Kafu hat Edo geradezu stilisiert als Ort der Ruhe, erzählt Evelyn Schulz.
Und später ist er dafür bekannt geworden, dass er immer wieder zu Fuß durch Tokio gegangen ist. Nagai Kafu wurde dafür bekannt, dass er fast tagtäglich mit einer kleinen Polaroid-Kamera, ab 1918 hat er die um den Hals gehängt, und ging damit durch Tokio und hat sich auf die Suche gemacht, wo man noch etwas vom alten Edo sehen konnte. So ging er tagtäglich durch Tokio und hat fotografiert. Von diesen Fotografien ist leider so gut wie nichts erhalten, weil sie im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden.
Schade. Aber ich finde trotzdem ist das eine gute Idee, das Gefühl der Edo-Zeit zu suchen, indem man zu Fuß durch diese riesige Stadt spaziert. Und offenbar bin ich nicht die Einzige, die Nagai Kafus Methode nachmacht.
Und so gibt es auch in Tokio, wenn man Japanisch kann, kann man sehr viele historische Wanderwege entlang gehen und sich dort der Geschichte widmen. Auch wenn man nicht mehr viel sieht, man hat einen Führer, ein Buch, und da kann man nachlesen, was da war. Und diese Art Laiengeschichtswissenschaft ist in Japan eine sehr beliebte Freizeitbeschäftigung, auch für ältere Menschen.
Also spaziere ich weiter bis zur nächsten Brücke. Diese ist etwas kleiner und führt über den Kanda-Fluss. Hier stehen tatsächlich noch kleine Holzhäuschen auf Stelzen im Wasser. Davor sind Boote verteut. Wenn man die nichtssagenden Hochhäuser mit ihren Klimaanlagen direkt dahinter mal ausblendet, dann kriegt man eine vage Vorstellung vom alten Edo. In den Hochhäusern am Straßenrand sind Büros und Geschäfte. Hunderte von Aufklebern gibt es hier zu verkaufen, Zehen, Socken, Plastikspielzeug, wie es hier wohl damals geklungen hat, zwischen den Häusern am Ufer des Kanda vor über 300 Jahren. Ich vermute, dass man das Geklapper von Geta gehört hat, den Holzsandalen auf Stelzen. Händler haben vielleicht genau wie heute ihre Waren angepriesen.
Man hatte an Wasserläufen das Quaken der Frösche im Herbst oder im Frühherbst, die Zikaden. Und je mehr man in den Westen geht, umso mehr waren natürlich die Naturgeräusche.
Die japanische Sprache eignet sich übrigens besonders gut, um sich den Klang einer anderen Zeit vorzustellen, weil sie voll von lautmalerischen Wörtern ist. Sawa-sawa heißt es, wenn sich Gräser raschelnd im Wind wiegen. Oder Paddy-Paddy, wenn ein Reiskräcker noch besonders knackig ist, bevor er dann langsam Gunya-Gunya, also labberig wird.
Die japanische Sprache hat sehr viele Onomatopoetika, also Begriffe, die lautmalerisch sind. Und damit sind die Texte voll. Und da erfährt man, wichtige Geräusche waren zum Beispiel der Gong von Tempeln.
Die Hellhörigkeit und auch die Enge in der Stamachi hatte auch ihre guten Seiten. Zum Beispiel, weil mit Geräuschen vor Gefahr gewarnt werden konnte.
Es gab überall Türme aus Holz errichtet, mit Beobachtern, die schauten, dass kein Feuer ist. Und es gab auch eine Art nächtlichen Kontrolldienst, der von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang in regelmäßigen Abständen durchs Viertel ging und mit dem Klopfen von Holz darauf aufmerksam machte, hier ist jetzt alles in Ordnung. Also man hatte einfach ein Bedürfnis, dass davor gewarnt wird, wenn ein Brand ausbricht.
Kein Wunder, die engen Holzgebäude mit ihren offenen Herdfeuern konnten schnell Feuer fangen. Auch deshalb ist vom alten Edo heute nicht mehr viel übrig. Nach einem Erdbeben 1923 brannte sogar fast die ganze Stadt nieder. Feuer war eine ständige Gefahr in der größten Stadt der Welt. Schon 1649 hatte Edo deshalb eine Berufsfeuerwehr. Und Anfang des 18. Jahrhunderts kam die Freiwillige Feuerwehr dazu. Die Feuerwehrleute sollen raue Kerle gewesen sein, die eine ziemlich radikale Methode hatten, die Stadt zu schützen. Wenn irgendwo ein Feuer ausgebrochen war, zerstörten Feuerwehrleute alle Gebäude rund um den Brandherd, damit sich das Feuer nicht ausbreiten konnte. Sie stiegen dann auf die Dächer und wedelten mit großen Standarten, an denen lange weiße Bänder befestigt waren, sogenannte Matoi. Das war die Anzeige, bis wohin die Häuser zerstört werden mussten. Hudson hat viele Berichte von ausländischen Japanreisenden gelesen. Was denen im Straßenbild damals besonders aufgefallen ist, das waren die Frauen. Vor allem ihre Zähne.
Es war Brauch, dass Frauen ihre Zähne mit Eisenoxid schwärzten. Und das scheint recht verbreitet gewesen zu sein. Europäische Besucher haben das damals kommentiert, dass die japanischen Frauen damit offenbar attraktiver wirken wollten, während die europäischen Männer davon entsetzt waren.
Auf meinem Weg durch die Gegend, die früher Edos Stamachi war, komme ich jetzt an einigen kleinen Nudelläden vorbei. Es riecht gut. Osoba heißen die günstigen Buchweizennudeln, die man hier praktisch und schnell direkt an der Straße essen kann. Und auch die kommen aus der Edo-Zeit.
Nudeln generell kamen aus China, als Teil einer buddhistischen Tradition. Und im Mittelalter wurden Nudeln immer beliebter. Da gab es viele Weizennudeln. Aber dann fingen die Menschen an, auch Nudeln aus Buchweizen zu machen.
Auf den Straßen gab es damals kleine, tragbare Soba-Nudelläden aus Holz, mit Papierwänden. Ein länglicher Korb mit Essstäbchen hing außen dran. Die Schüsseln standen ordentlich in einem Fach darin.
Bis heute gibt es im Westen Japans vor allem die dicken Weizen-Udon-Nudeln und im Osten mehr Soba-Nudeln aus Buchweizen.
Der angenehme Geruch von Soba-Nudeln ist schon damals durch die Straßen der Handwerkerviertel geweht, jedenfalls häufiger als der Geruch von Reis. Unvermischter weißer Reis war eine Ausnahme für Feiertage, wenn überhaupt. Nur die Oberschicht konnte sich Reis im Alltag leisten. Die Versorgung einer so rasend schnell wachsenden Stadt mit Lebensmitteln war tatsächlich nicht ganz einfach.
Natürlich gab es Bauern und Landwirtschaft rund um Edo. Aber Reis wurde vor allem aus anderen Teilen des Landes mit Schiffen gebracht. Osaka war der größte Reismarkt. Es war überhaupt ein großer Lebensmittelmarkt innerhalb des Landes damals.
Während der Edo-Zeit hat sich die typische Ernährung der Menschen verändert. Die Gerichte wurden vielfältiger. Speisen, die Spanier und Portugiesen mit ins Land gebracht hatten, wurden verfeinert und weiterentwickelt. Tempura beispielsweise oder kleine Eierkuchen. Aber auch die Fische auf den Speisekarten wurden immer abwechslungsreicher.
Edo war ja eine riesige Stadt und brauchte große Mengen an Essen. Es wurde deshalb gezielt versucht, die Fischlieferungen zu vergrößern. Der Shogun holte damals Fischer aus Osaka nach Edo, damit mehr Fische gefangen wurden und auch in tieferen Gewässern. Es gibt Hinweise darauf, dass bestimmte Arten von Schalentieren vom Grund der Bucht von Tokio gebaggert wurden. Da hat man damals neue Technologien entwickelt.
Ob es hier in den Straßen rund um den Kanda-Fluss nach Krabben, Muscheln, Fisch und nach Soba gerochen hat?
Dafür haben wir keine Beweise. Da müssen wir raten. Was wir allerdings wissen ist, die Menschen haben damals angefangen, menschliche Exkremente als Dünger zu verwenden. Das heißt, es sind Leute rumgelaufen, die das aus den Toiletten eingesammelt haben, um es auf den Feldern zu verteilen.
Okay, das hat man hier vermutlich auch manchmal gerochen. Trotzdem haben die wenigen europäischen Besucher die Stadt als besonders sauber beschrieben. Nicht zu vergessen, es war schon damals die größte Stadt der Welt.
Viele Europäer jener Zeit haben geschrieben, dass Japan tatsächlich sehr sauber war und dass die Menschen sehr gepflegt waren und beispielsweise beim Essen gute Manieren hatten. Die Japaner haben die Europäer damals als dreckig und schlampig empfunden. Das kommt tatsächlich in den jesuitischen Quellen vor. Die Japaner haben sich darüber beschwert, dass die Jesuiten gegessen haben wie die Schweine, mit den Händen, ohne Stäbchen. Die Jesuitenpadres haben daraufhin versucht, ihre Tischmanieren zu verbessern, um nicht ausgegrenzt zu werden.
Genützt haben den Europäern ihre Bemühungen da allerdings nicht. Anfang des 18. Jahrhunderts waren die Jesuiten in ganz Japan verboten. Der Tokugawa-Shogun hatte seine neu erschaffene Großstadt streng durchgeplant und missionierende Katholiken waren in seinem vereinigten Japan nicht mehr vorgesehen. Um jegliche Unruhen im Land zu vermeiden, hatte er in Edo ein interessantes System aufgebaut. Rund um seine Burg, im hügeligen grünen Westen der Stadt, mussten seine Fürsten wohnen. Mit ihren Kriegern und ihren Familien, auch wenn ihre eigentlichen Heimatorte weit entfernte Provinzen waren. Der Shogun behielt sie so besser unter Kontrolle.
Und das ist eine Besonderheit der japanischen Geschichte, diese Art von doppelter Haushaltsführung, die den Lehnsherren auferlegt wurde und, wenn man so will, die doppelte Herrschaft, einerseits die Tokugawa und andererseits der japanische Kaiser, der in Kyoto residierte.
In Edo, der Stadt des Tokugawa-Shoguns, war deshalb ein großer Teil der Bevölkerung männlich. Es gab viel mehr Männer als Frauen in der Stadt. Krieger, die nichts zu tun hatten.
Es waren sehr viele Krieger in Edo stationiert und deren eigentliche Zahl wurde aus strategischen Gründen geheim gehalten. Deshalb gibt es nur Schätzungen. Und die sagen etwa 1,1 bis 1,3 Millionen Einwohner.
Da diese vielen Krieger in Edo aber nicht mehr kämpfen konnten, mussten sie sich andere Beschäftigungen suchen.
Die Prostitution blühte. Es entstand eine sehr vielseitige Unterhaltungskultur, auch das Kabuki-Theater, die sich natürlich darauf fokussierten, diese männliche Überbevölkerung zu bespaßen. Mit Theaterstücken, mit Literatur, mit Teehäusern, Gaststätten aller Art.
Die ehemaligen Bushi, also die Samurai, haben während dieser 250 Jahre langen Friedensperiode die Künste kultiviert. Sie haben viel gelesen, einige wurden zu Schriftstellern. Kabuki-Theaterstücke, lustige Kurzgeschichten, bebilderte Erzählungen, aber auch berühmte Holzschnitte. Vieles, was wir heute als typisch japanisch empfinden, hat seine Wurzeln in Edo, bei den arbeitslosen Kriegern. Zum Schluss möchte ich noch einen Ort in Tokio finden, der sich seit der Edo-Zeit nicht verändert hat. Die große rote Pagode von Asakusa fällt mir ein. Die müsste noch aussehen wie damals, aber da wimmelt es von Touristen und das ist wieder ziemlich un-Edo-mäßig. Ich entscheide mich deshalb für einen unter Ausländern eher unbekannten Shinto-Schrein, den Nezu Jinja.
Der ist noch ein sehr verwunschener Ort. Ein wunderschöner Schrein, mitten in einem alten Viertel von Tokio. Nezu ist ein Stadtviertel in Tokio mit einer sehr, sehr langen Geschichte. Und Nezu war bisher sehr erfolgreich zu verhindern, dass beispielsweise im Erbfall Grundstücke verkauft wurden und nach dann Investoren, die Grundstücke aufkaufen und dann eine Gentrifizierung stattfindet. In Nezu ist es bis heute so, dass noch sehr viel alteingesessene Einwohner dort leben. Und der Nezu-Schrein selbst, wunderschöne Bäume, ist eine, ja, man könnte sagen, eine sakrale Oase in diesem Stadtviertel.
Anfang des 18. Jahrhunderts hatte der Shogun den Auftrag gegeben, den damals schon uralten Schrein hier auf dem Gelände neu aufzubauen. Man muss zuerst durch 100 kleine rote Holztore laufen. Es ist still zwischen den Bäumen am Karpfenteich. Genau so muss es doch auch damals gewesen sein, vor 300 Jahren.
Wenn man Fantasie hat, kann man sich das so vorstellen. Die Art und Weise, wie Schreine gebaut werden, hat sich bis heute nicht verändert. Das sind Holzbauten, das sind vorgefertigte Holzteile, die ineinander gefügt werden. Und insofern ist die Architektur, wie sie schon immer war, und vermittelt einen Flair vom alten Japan.
Dieses alte, verschlossene und friedliche Japan mit seiner größten Stadt Edo, wo der Shogun wohnte und regierte, dieses Japan bestand über 250 Jahre. Dann übernahm der Kaiser wieder die Regierung. Er schaffte die Ständegesellschaft ab, baute ein politisches System nach westlichen Vorbildern, schickte Gesandte in die ganze Welt und verlegte seinen Wohnsitz und damit auch die Hauptstadt. Wohin? Nach Edo natürlich. Der Kaiser zog um in die größte Stadt der Welt und nannte sie von da an Tokio.
Jenny von Sperber erzählte von Edo, der größten Stadt der Welt im 18. Jahrhundert, die heute Tokio heißt. Falls ihr jetzt Ideen für eine Japanreise bekommen habt, helfen sicher unsere Shownotes weiter. Da gibt's Namen und Links zu allen genannten Orten. Und noch ein Hörtipp für Abenteuerlustige. Die Radioreisenden führen euch in fremde Städte, fremde Länder, fremde Kulturen. Dafür müsst ihr nicht ins Flugzeug steigen, dafür reichen euch zwei Ohren. Unsere ReporterInnen lassen euch eintauchen in die Sagenwelt Irlands, in die Stille einsamer Bergdörfer, in die Musikszene Kubas und in heimische Seen. Die Radioreisen mit Bärbel Wossack. Es gibt viel zu entdecken. Natürlich in ARD Sounds.